auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Dr. Manfred Kölsch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Gerne, ja.
Ich stelle Sie kurz vor, Sie waren 40 Jahre lang Richter, zuletzt Vorsitzender Richter am Landgericht Trier. Aktuell befinden Sie sich offiziell im richterlichen Ruhestand, sind jedoch als Anwalt tätig und veröffentlichen Artikel. Sie sind eines der ersten Mitglieder im Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte. Und ich möchte gerne mit Ihnen über den Digital Service Act sprechen. Da geht es sozusagen um eventuelle Zensurbestrebungen und aber auch um Corona-Maßnahmen und da explizit um die Maskenbeschaffung. Dazu haben Sie zwei sehr ausführliche Artikel geschrieben, die ich mit Ihnen gerne besprechen wollen würde. Würde aber mit einer kleinen Rückschau beginnen wollen, wie ich auf Sie aufmerksam geworden bin. Das war im Mai 21. Da haben Sie aus Protest gegen die Pandemiepolitik Ihr Bundesverdienstkreuz zurückgegeben. Was hat Sie damals zu diesem Schritt bewogen?
Ja. Wenn ich darauf antworte, dann muss man natürlich wissen, dass nachher nur so Rationalisierungen der Fall sind, weshalb man das macht. Es fällt mir aber eine Sache ein. Erstens, da war der erste Lockdown gewesen. Und ich habe eigentlich immer mein Leben geführt, indem ich selbstbestimmt was für mich wichtig und gut und recht ist, ja, nach ausführlicher Information natürlich und von Fachleuten beraten. Und ich wollte mich nicht fremdbestimmen lassen. Das hat mich sehr gewurmt. Aber es kam auch ich erinnere mich daran, ich bin nun in einer Altersstufe, ich habe, sagen wir mal, in Tübingen studiert und 1963 war der Zweite Weltkrieg und die Zeit der NS-Zeit war noch sehr nahe. Und wir diskutierten heftig darüber, ob es möglich sei, dass die Richter und die Justiz nochmal so abhängig werden könnte, wie in der NS-Zeit von der Exekutive abhängig sein könnte. Wir waren damals nicht einheitlicher Meinung, aber es war die Auffassung, das kann nie mehr passieren. Ich will damit, weil mir dieser Gedanke gekommen ist damals, will ich damit nicht sagen, dass wir heute, sagen wir mal, die NS-Zeit wieder hätten. Aber es hat mich doch beeindruckt, warum gerade der Gedanke von 1963 bei mir auftauchte. Das wollte ich nur sagen, das könnte einer der Gründe gewesen sein, weshalb ich damals das Bundesverdienstkreuz zurückgegeben habe. Aber im Grunde genommen ist es in einer Ebene gelagert, die rationalisiert, sagen wir mal, 2-4% unseres Seins ist rationalisiert und der Rest taucht irgendwo auf. Und das ist ein Gesamtverhältnis, das die Erfahrung in einem langen Leben macht. Das hat dazu geführt, dass ich einfach gesagt habe, jetzt ist Schluss. Das musst du zurückgeben. Und ich wusste natürlich auch, das muss ich zugeben, von der Symbolwirkung einer solchen Handlung. Das wusste ich auch, ja. Das kann ich dazu sagen, sonst könnte man viele Gründe führen, aber die nicht das Wesentliche treffen werden.
Also Sie haben sich ausführlich mit diesem Digital Services Act beschäftigt, dazu auch einen Artikel geschrieben. Und der ist im Februar 24, ist schon eine Weile her, auf EU-Ebene in Kraft getreten, wenn ich richtig informiert bin. Können Sie, bevor wir vielleicht Ihre Kritik erläutern, die Sie haben, welches Problem sollte denn dieses Gesetz eigentlich lösen? Es muss ja einen Grund gegeben haben zu sagen, wir brauchen das eigentlich. Was sollte denn damit gelöst werden?
Ja, diejenigen, die dieses Gesetz ausgeheckt haben, wissen natürlich, dass die Online-Medien einen großen Einfluss auf die Meinungsbildung in der Demokratie haben. Und man will einfach erreichen, dass man das in den Griff bekommt und Kontrolle darüber ausüben kann, ja. Und ich denke, das war Das war der hauptsächliche Grund, warum man ist ein Machtinstrument, nicht? Also was in den Medien alles veröffentlicht werden kann und welche Reichweite das hat die Machthaber beunruhigt, nicht? Und deshalb wollte man sehen, ob man das in den Griff bekommen kann durch diesen DSA, sagen wir lieber DSA statt Digital Services Act. Also die DSA ist auch ganz gut kürzer, nicht? Also ja. Also
aber wenn ich jetzt nochmal kurz nachhake, diejenigen, die das Gesetz ausgeheckt haben, die würden ja positiv formulieren, wahrscheinlich sagen, wir haben ein Problem mit Fehlinformationen und Desinformationen. Die wiederum sind eine Gefahr für unser Zusammenleben und deshalb brauchen wir diese Art von Kontrolle,
ja,
oder?
Ja, so wird es ja auch gemacht.
Ja.
Nicht? Also es ist so. Dieser DSA nenne ich ein trojanisches Pferd. Ja. Es wird uns offeriert, wie wenn es ein Geschenk sei, dass man endlich bestimmte Dinge im Netz vermeiden kann. Da wird immer darauf hingewiesen, es werden nur rechtswidrige Äußerungen werden gelöscht. Dazu gehört der 130 Strafgesetzbuch, 185, also das ist Volksverhetzung, Beleidigung 185, 186, üble Nachrede 187, Verleumdung und so weiter. Ehrverletzungen von Personen, man könnte sagen, sexuelle Abartigkeiten, die veröffentlicht werden von Kindern, oder was haben wir noch, dass man meint, wettbewerbsmäßig sind einige Dinge, die gefälscht sind, die werden veröffentlicht, die werden zum Kauf angeboten. Das ist ja auch richtig so, ja. Aber gleichzeitig wird aufgeräumt mit anderen Sachen, ja. Und es wird uns immer noch gegaukelt, es wird nur Rechtswidriges wird gelöscht. Und das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Ich habe jetzt noch vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, da behauptet doch einer glatt, nur rechtswidrige Dinge werden gelöscht. Und das wird gleichzeitig dann mitgeregelt, dass auch nicht rechtswidrige Dinge, die gepostet werden, die eingestellt werden, gelöscht werden können. Das liefert der DSA. Und das Ganze ist eben besonders rechtlich so problematisch, weil jetzt in diesem Bereich, der einen wesentlichen Teil der demokratischen Willensbildung beeinflusst, es in diesem Bereich dass in diesem Bereich jetzt alles in die Hand genommen werden will von diesem DSA, nicht? Also, und das müsste man jetzt analysieren, wie das zustande kommt und was da eigentlich der Grund ist, was da zugrunde liegt, und den Kern dieser Sache herausarbeiten, wie man das machen will, nicht? Also, und das ist ja.
Und wie ist dieser Kern? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wer meldet denn wem was? Und wie entscheidet dann darüber, ob was aus dem Netz verschwinden muss oder nicht?
Ja, wir wollen erst mal gucken, was soll gemeldet werden.
Genau.
Ja, dann könnten wir gucken, wer meldet was. Ja, und das ist also so, in den DSA heißt es zunächst in Paragraphen 1 ganz plakativ, die Meinungsfreiheit soll eingehalten werden. Die Informationsfreiheit, die Informationsbeschaffung darf nicht durch den Staat beeinflusst werden. Das steht als erster Paragraph in diesem DSA, der ein gewaltiges Werk ist mit 93 Vorschriften, die über Seiten gehen. Die haben Erwägungsgründe, das sind solche, die EU-Kommission ihre Ansichten darüber, wie das auszulegen ist. Und das Parlament in Straßburg hat noch 1000 Seiten dazu geliefert. Und das ist insofern besonders bedeutsam. Wenn wir in Deutschland heute noch davon sprechen, Meinungsfreiheit richtet sich nach Artikel 5 des Grundgesetzes, dann ist das in dem Bereich der digitalen Medien, der großen Plattformen, ist längst erledigt. Mhm. Das wird europaweit, ist jetzt diese Vorschriften des DSA sind maßgebend. Und man muss einfach sehen, dass das ein Sprung ist, der mit Begeisterung unseres Parlamentes gegangen ist. Der DSA bedurfte ja ein Ausführungsgesetz in Deutschland. Der gilt unmittelbar in Deutschland, auch in den anderen 27 EU-Staaten. Aber er ist mit Begeisterung aufgenommen worden, nicht? Also der Digitalminister, der, ich weiß nicht, von der FDP, war mal der FDP-Mann, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der hat gesagt, was offline nicht gesagt werden darf, darf auch online nicht gesagt werden. Mhm. Also was da rechtswidrig ist, darf auch im Online nicht, das Rechtswidrige darf auch nicht gesagt werden. Aber wenn wir uns das angucken, dann muss man sehen, wenn da steht in dem Paragraphen 1 die Charta der Europäischen Union, Paragraph C, Artikel 10 oder die Menschenrechtskonvention Paragraph 11, das ist etwa der Text des Artikels 5 des Grundgesetzes, die werden eingehalten, die müssen unbedingt, die dürfen nicht verletzt werden, dann ist das eine Lüge, nicht? Mhm. Das ist eine glatte Irreführung der Menschen. Und es ist so kompliziert geregelt, dass ein Laie das überhaupt nicht mitbekommt, nicht, was da auf uns alle zukommen kann, mhm, nicht?
Also wenn ich jetzt dieses Video ins Netz stelle, bei YouTube oder so,
ja,
und jetzt könnte jemand sozusagen mein Video melden. Und was wäre jetzt der Anlass, es zu melden, und wem meldet er das? Wer entscheidet dann darüber?
Also der Anlass zur Meldung, das ist folgendes. Im Artikel 34 des DSA, da heißt es, dass die Plattformen und dieser gesamte Überwachungsmechanismus, der da eingebaut worden ist, ich sage Ihnen gleich dazu, wer dazu alles gehört, die sind dazu aufgefordert, systemische Risiken, das ist Zitat, systemische Risiken ausfindig zu machen bei Veröffentlichungen auf den Plattformen. Mhm. Und wenn Sie solche systemischen Risiken finden, dann müssen Sie Risikominderungsmaßnahmen ergreifen. Das heißt, löschen und so weiter, ja. Nun müsste man natürlich wissen, was sind systemische Risiken, ja. Und da heißt es, die liegen vor, wenn voraussichtlich, ich zitiere jetzt, wenn voraussichtlich oder absehbar nachhaltige Auswirkungen durch den Eintrag auf die gesellschaftliche Debatte, die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit zu erwarten ist. Ja. Jetzt können Sie kommen und sagen, wenn ich das, was, nehmen wir mal Beispiele, ja. Mhm. Also Sie merken, diese Begriffe sind dermaßen weich formuliert und sie komme ich gleich noch kurz drauf. Sie entsprechen überhaupt nicht dem verfassungsmäßigen Bestimmtheitsgrundsatz eines Gesetzes, ja. Mhm. Wenn ich also sage, in Deutschland wird der Antisemitismus hauptsächlich oder sehr häufig von Muslimen wird verbreitet, ja. Kann das dann sein, dass das die öffentliche Sicherheit beeinflusst?
Die Aussage allein.
Die Aussage, mhm, allein, ja. Es ist nur als Frage, ja. Wenn ich sage, die Widerspruchslösung bei der jetzt diskutierten Organtransplantationen, das ist widersinnig. Das bringt nämlich nicht mehr Organe, die transplantiert werden können. Stört das die öffentliche Gesundheit?
Oder wenn ich gesagt hätte, vielleicht sind Masken doch nicht so hilfreich in der Verbreitung oder Verhinderung der Verbreitung eines Virus, könnte man auch argumentieren, ich gefährde die Gesundheit.
Ja, klar. Es ist nur als Beispiel, wie man sieht, wie vage das formuliert ist. Ich kann auch sagen, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Ist das die öffentliche Gesundheit, wird die dadurch beeinflusst? Also, was ist die Folge daraus? Man weiß nicht mehr so richtig, was ist eigentlich von dem Bürger verlangt in diesem Punkt, ja. Und von der anderen Seite kann man sagen, man kann alles löschen. Wenn es irgendwie vage da hineinpasst, ja. Also insofern meine ich, zum Beispiel nehmen Sie, wenn ich sage, der Impfstoff ist kein Heilmittel, sondern ein Gift, der mRNA-Impfstoff, ja. Kein Heilmittel, sondern ein Gift, ja. Ja, ist das die öffentliche Gesundheit beeinflusst, nicht? Also das können Sie hier alles drunter, wie die Juristen sagen, subsumieren, ja. Nicht? Also, und da muss man einfach sagen, nach dem verfassungsmäßigen Bestimmtheitsgrundsatz müssen Gesetze inhaltsmäßig und mit der Zielrichtung so genau bestimmt sein, dass der Bürger weiß, was von ihm verlangt wird. Mhm. Und das ist für mich jedenfalls überhaupt nicht mit dem Bestimmtheitsgrundsatz des Rechtsstaates vereinbar, nicht? Also solche Formulierungen. Ne? Mhm. Ja, und das wird also, was macht der Bürger damit, wenn er so etwas hat? Und er hat eine Vorschrift, von der er nicht genau weiß, was wird jetzt von mir verlangt. Ja, da kann sich jeder selbst überlegen, was er machen wird. Er wird entweder gar nichts sagen. Es sind nämlich, ich weiß, es gibt Umfragen, dass 60-70% der Bürger nicht mehr bereit sind, ihre wirkliche Meinung zu sagen. Andererseits könnte es sein, dass nur das noch gesagt wird, was in den Meinungskanal, der so öffentlich läuft, hineinpasst. Ja. Also ich würde sagen, da wird sogenanntes betreutes Denken wird den Menschen anerzogen. Und der Kern der demokratischen Auseinandersetzung, nämlich auch kontrovers zu diskutieren und daraus einen Konsens zu erzielen, der wird unterlaufen durch solch ein Gesetz. Deshalb ist es so bedeutsam, dass wir hier von der über den DSA sprechen, nicht? Und das muss klar gemacht werden, dass es falsch ist, dass da nur rechtswidrige Dinge gelöscht werden, nicht? Wenn Sie jedes Wort in diesem Satz ist von Bedeutung, was ich eben zitiert habe. Voraussichtlich absehbar nachhaltige Auswirkungen. Wann, welche Auswirkungen sind denn für die öffentliche Debatte oder die öffentliche Diskussion oder die öffentliche Gesundheit wichtig? Ja, das weiß niemand. Ja. Nachteilig. Wie nachteilig muss es denn sein, dass hier tatsächlich dazu eine Löschung einer einzelnen Eintrags das Verhältnis, die Verhältnismäßigkeit gegeben ist oder ein ganze, wie nennt man das, ein Account ganz gelöscht wird, ja. Wie nachhaltig muss es denn sein? Und besonders bedeutsam ist, es heißt dort voraussichtlich oder absehbar Auswirkungen nachteilig auf die öffentliche Debatte. Hier wird präventiv, nennt man das, ja. Hier wird präventiv eingegriffen, indem man sagt, ja, das braucht noch gar keine Auswirkungen zu haben, ja. Das braucht auch keine nachhaltigen Auswirkungen zu haben, sondern wenn ich den Eindruck habe, etwas ist in Gang und es könnte Auswirkungen haben, voraussichtlich, absehbar, ja. Mhm. Das könnte solche absehbar haben, dann kann schon gelöscht werden. Und das ist im deutschen Recht, nur im Polizeirecht ist das möglich. Nicht, ich kann ja nicht, sagen wir mal, jemand, der von dem hat die Polizei erfahren, dass er Stoffe sammelt für um Sprengstoff herzustellen, ja. Und er hat zusätzlich vielleicht noch gepostet, ich beabsichtige irgendwas in die Luft zu sprengen. Dann kann man nicht warten, bis er sprengt, nicht? Da muss man präventiv eingreifen. Aber es muss eine konkrete, schwere Gefahr sein für die Öffentlichkeit, wenn man präventiv eingreifen kann. Hier können Sie das so machen. Hier können Sie präventiv eingreifen. Das ist gewaltige Sachen, die da vorgesehen sind in dem DSA. Mhm. Und wenn jetzt Ihre andere Frage, ja, wer greift denn jetzt ein?
Ja, wer entscheidet vor allen Dingen, ne?
Ja, also früher hat man gedacht, die Gerichte entscheiden darüber, ob eine Ehrverletzung vorliegt oder ob eine Hassrede da ist oder eine Delegitimation des Staates vorliegt. Da hat man gesagt, die Richter würden das machen. Ja. Wobei, könnten wir gleich noch drauf kommen, ob das besser ist oder nicht. Aber ich kann nur sagen, es ist ein gewaltiger Überwachungsmechanismus eingebaut worden. Da haben wir ja die EU-Kommission überwacht die Plattformen. Mhm. Die Plattformen überwachen sich selbst. Und dann haben wir den Digitalkoordinator. Jedes Land der EU hat einen landesweit zuständigen Digitalkoordinator. Dann gibt es noch ein Gremium, das ist ein europäisches Gremium, in dem alle Koordinatoren, nationalen Koordinatoren versammelt sind, die dann auch entscheiden können. Aber letztlich haben wir die sogenannten vertrauenswürdigen Hinweisgeber. Ja?
Trusted Flagger auch genannt.
Ja, gut. Also diese vertrauenswürdigen Hinweisgeber werden dadurch vertrauenswürdig, dass sie von dem Digitalkommissar ernannt werden.
Ja.
Und die sind dann vertrauenswürdig, so steht es im DSA, wenn sie in der Vergangenheit schon gute Arbeit geleistet haben. Hier kann man sagen, der Staat lagert Dinge, die er selbst gar nicht machen darf, nämlich nicht rechtswidrige Meinungen zu löschen, die verlagert er nach außen. Mhm. Hier, ihr Privatleute, ihr macht das, aber wir bezahlen euch, wir subventionieren euch. Ja. Aber das Dumme ist nur noch dabei, dass die Plattformen selber den sogenannten Hinweisen der Hinweisgeber folgen müssen.
Mhm.
Jetzt stellen Sie sich vor, ein Hinweisgeber, Juristen sind es in der Regel nicht. Richterämter haben sie auch nie ausgeführt. Ob sie dafür qualifiziert sind, das bezweifle ich. Und die sind jetzt aufgerufen zu sagen, ja, wahrscheinlich hat irgendeine x-beliebige Äußerung, die hat die Folge, dass auf die öffentliche Gesundheit eingewirkt wird. Auf die öffentliche Debatte, muss man sich mal vorstellen. Ja, Debatte ist der Kern der Demokratie.
Mhm.
Und wenn etwas auf die Debatte nachteilig einwirkt, muss man sich vorstellen, das ist ja unglaublich, nicht? Also, und das entscheiden diese privaten Hinweisgeber. Und die Plattformen müssen das bevorzugt behandeln, wenn die Hinweisgeber was sagen.
Ah. Und müssen die Plattformen Strafe zahlen, wenn sie sich nicht daran halten?
Die Plattformen, die sind natürlich genauso in der Lage und wissen nicht, was sie löschen sollen, wenn man so ist, weil der Text ja so vage, wie wir eben gesehen haben, so vage formuliert ist.
Genau.
Was macht, würden Sie als Plattformbetreiber machen? Ich würde sagen, ich lösche einfach mal drauf los.
Mhm.
Das nennt man Overblocking. Ja, das machen sie auch. Ja, die werden gelöscht. aber die haben einen anderen, ganz anderen Grund noch, warum sie einfach mal löschen, ja. Nämlich, es gibt Zwangsgelder und Bußgelder in der Höchstform von 6% des Jahreseinkommens, Wahnsinn. Nicht des Gewinns, der Plattform weltweit, ja.
Dann, also Millionenbeträge sind das.
Milliardenbeträge sind das, ja. Also was würden Sie als Kaufmann machen? Ich würde sagen, hey, ich lasse doch mich hier nicht leer, meine Kasse leer machen. Ich werde einfach jetzt löschen, ja. Das ist ja egal. Aber ich will nur nicht betroffen sein. Das werden die Plattformen sagen. Ja. Also das ist doch ganz naheliegend. Nee, würde ich jedenfalls als Plattformbetreiber, ich würde mich da raushalten. Nicht? Also jetzt jedenfalls muss man auch wissen, wie machen die Plattformbetreiber das denn? Wie wählen die denn aus? Ja. Aber die Plattformbetreiber, die sind... Ja, man muss sich das vorstellen. Die kriegen Milliarden Informationen. Weltweit werden da zusammengeführt, ja. Die können das überhaupt nicht überprüfen. Ja. Und da haben sie sogenannte, digitalen Mechanismen, die Kontrolle ausüben. Und da muss man, ich muss mal gerade gucken, diese Methode, wie die heißt, da. Ja, die automatischen Inhaltskontrollen, nicht, die da stattfinden, nicht. Also die automatisierten Inhaltskontrollen. Aha. Und mit Algorithmen und so wird da gearbeitet. Und jetzt weiß man weiß ganz genau, dass diese Algorithmen nicht in der Lage sind zu bewerten, ob eine Äußerung auf der Plattform wahrscheinlich in Zukunft irgendwelche nachteiligen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben wird. Das können die gar nicht machen, ja. Aber es wird einfach, es wird so gemacht, die können das gar nicht anders machen, ja. Und es bleibt dann zum Letzt bei dem Bürger hängen, der gucken kann, wie kommt er denn da wieder rein in die Plattform, wenn er gelöscht worden ist.
Das würde ich jetzt auch noch zum Schluss noch fragen. Also wenn jetzt Bürger hören, was jetzt hier passiert und sie empfinden das als Störung des Debattenraums oder der Demokratieentwicklung, wie können sich denn Bürger überhaupt dagegen wehren?
Ja, da wird gesagt, und das ist auch im DSA so geregelt, man kann sich an der Plattform beschweren.
Ja.
Ja, was kriegt man dann in der Regel zu hören? Die haben so eine Summe von Schreiben, die automatisiert da liegen, und man kriegt ziehen irgendeine raus und schicken ihnen die. Da können sie nichts mit anfangen. Man kann auch die Gerichte anrufen.
Ja, in Deutschland dann.
In Deutschland kann man die Gerichte anrufen. Aber, tja, man muss das mal praktisch sehen. Jemand, dessen Account gelöscht worden ist. Der hat, sagen wir mal, ich glaube, das nennt man Follower, der hat 150.000 Followers. Wenn der Account gelöscht wird, sind die Followers auch alle weg.
Ja.
Ja? Und wenn er dann von Gericht nach 6 Monaten Recht bekommt, das war Unrecht, das Löschen da, dann wird es wieder eingestellt, aber die Followers kommen nicht mehr, die sind nicht mehr dabei. Nicht? Und er muss wieder von neuem anfangen. Okay. Auch 6 Monate aus dem Betrieb, bei dem schnelllebigen Betrieb, wird ihn ruinieren und es wird sehr schwer sein, da wieder Fuß zu fassen, ja. Auch wenn er Recht bekommt. Und wenn jemand Wert legt auf seine Äußerung, die er dort gepostet hat in der Plattform, wenn er Wert darauf legt, dass es eine wichtige Mitteilung war, die wird gelöscht. Und er kriegt nach 6 Monaten kriegt er Recht. Interessiert sich bei der Schnelllebigkeit der Information niemand mehr dafür anschließend.
Aber müsste es nicht auch...
Kostet auch Geld, nicht Anwälte, spezielle Anwälte, die da sich auskennen, das kostet auch Geld, nicht?
Aber müsste es nicht auch auf höherer Ebene rechtlich zu prüfen sein, inwiefern die Umsetzung des DSA überhaupt mit deutschem Recht zu vereinbaren ist, wenn wir hier eigentlich eine Meinungsfreiheit haben, die im Grundgesetz steht?
Ja, die steht auch im europäischen Recht, die Meinungsfreiheit, Artikel 10 und 11 der Menschenrechtskonvention und der Europäischen Charta, da steht das auch drin, ja. Ja, aber wer macht's denn? Mhm. Also, kann Ihnen nur sagen, ich hatte das eben schon mal kurz erwähnt, im Bundestag gab es einhellige, begeisternde Zustimmung. Ich könnte bei mir die ganzen Äußerungen dieser Abgeordneten, die da Stellung genommen haben zu der Abstimmung, das ist man platt.
Aha.
Da ist man platt, welche Begeisterung da geführt für diesen DSA gewesen ist. Mhm. Außer der AfD, die hat da nicht mitgemacht. Mhm. Frau Wagenknecht, glaube ich, die hatte sich beurlaubt oder war angeblich krank und nicht mitgestimmt. Mhm. Also das, ja, also jedenfalls, da ist schwer was zu machen, weil es wird immer gesagt, die Demokratie oder was auch immer, nicht? Also die Demokratie, die ist an sich gar nichts. Wir sind die Demokratie, nicht? Es müssen Menschen da sein, die einfach die Demokratie leben, nicht? Und die Dinge aufzeigen, Oppositionen betreiben und dass diesen Apparat der demokratischen Diskussion im Laufen halten, ja. Aber solche Gesetze wie der DSA, die sind zum Einschläfern da und die werden uns, das ist ein abschüssiges Gesetz, dass die Demokratie, da wird sie große Schwierigkeiten haben, nicht? Also da sich durchzusetzen.
Mhm. Ich würde mit Ihnen gerne noch kurz zu dem Maskenthema kommen, wenn es für Sie in Ordnung ist. Und die Überleitung ist gar nicht so schwer, weil wir sitzen ja an einem Ort, da wurden vor ein paar Monaten die geleakten RKI-Protokolle festgestellt.
Ja.
Und Sie haben sich vor allen Dingen mit der Beschaffung von Masken beschäftigt.
Ja.
Und dazu würde ich gerne mal noch was aus den RKI-Protokollen zitieren, einfach nur, um vielleicht so eine Grundlage zu schaffen. Da steht nämlich drin, am 16.11.2020 saßen die Experten zusammen und haben beratschlagt und stellten fest, Zitat, es ist ungünstig und gefährlich, wenn Masken von Laien benutzt werden. So, trotzdem wurden massenhaft Masken bestellt und eine der Artikel, die Sie geschrieben haben, der lautet, illegale Maskenbeschaffung war ein unvorstellbares Versagen. Können Sie uns kurz erläutern, warum es illegal war und warum ein Versagen?
Ja, ob es kurz geht, weiß ich nicht so ganz, wie viel Zeit ich habe es nicht, aber ich kann nur sagen, die Maskenbeschaffung, das Zitat aus den RKI-Protokollen, das war im November.
Ja.
Die Maskenbeschaffung hat aber schon am 9.3.2020 begonnen. Und in den RKI-Protokollen gibt es auch Äußerungen aus dem Februar 2020, ja. Der 21. und der 28. Februar. Da steht auch drin, Masken auf Vorrat zu beschaffen, ist nicht angezeigt. Ja? Mhm. Und Masken tragen ist auch nicht empfohlen, allenfalls in der Familie, wenn da einer, der angesteckt ist. Aber in der Öffentlichkeit Masken tragen nicht empfohlen. Mhm. Ja. Nun hat Herr Spahn ab dem 9.3. Masken beschaffend. Ja. Ich komme gleich zu der Menge der Masken noch, ja. Aber wie hat er das gemacht? Wegen illegal, ja. Er hat aus mehreren Gründen ist das illegal, was er gemacht hat. Er hat gegen das Vergaberecht, eine wichtige Sache, das Vergaberecht verstoßen. Nämlich die öffentlichen Aufträge, dass die Masken einzukaufen, das sind öffentliche Aufträge, die sind in der Konkurrenz zu geben. Man sagt, was man haben will. Die Hersteller von Masken machen Angebote, die werden geprüft und dann wird gesagt, der günstigste, der nicht immer der billigste sein muss, der günstigste bekommt den Auftrag. Herr Spahn hat einen so, das nennt man, das hat er davon abzuweichen, darf man nur, wenn außergewöhnliche Umstände sind, dieses Verfahren nicht einhalten zu müssen, ja, weil Zeit nicht ist, sondern es ist gravierend, es ist, der Virus ist so schlimm, dass wir also jetzt plötzlich Masken haben müssen, ja. Aber das war überhaupt nie der Fall, ja. Das Bundesministerium für Gesundheit wusste nicht, wem, wer die Masken bekommen sollte. Er wusste überhaupt nicht, wie sie verteilt werden sollten. Und deshalb sind sie gelagert worden erstmal. Ja. Also eine Eile bestand überhaupt nicht. Kein Grund, von diesem Verfahren abzuweichen. Er hat ein sogenanntes Open-House-Verfahren, hat er genommen. Er hat gesagt, ich biete 3,56 Euro für jede Maske, die geliefert wird. 5,36 Euro, die für jede Maske geliefert wird. Die Menge könnt ihr selber bestimmen. Sie müssen nur bis zum 30.04. geliefert sein, 2020. Ja, ein solches Angebot. Da haben die Maskenhersteller, die sind fast vom Stuhl gefallen. Wahnsinn, irrwitziges Angebot. Denn plötzlich bekam das Bundesministerium für Gesundheit 700 Angebote für Masken. Da haben die gedacht, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Ja. Und haben dann die Frist bis zum 30.04. verkürzt plötzlich, weil sie gedacht haben, wir haben jetzt genug, das wird zu viel mit den Angeboten, haben die Frist verkürzt auf den, ich weiß nicht, 15. oder irgendwas im April, ja. Und das ist der Grund, warum diese Maskenbeschaffung jetzt in Prozessen beim Oberlandesgericht Köln zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden ist. Mhm. Da ist die öffentliche Hand, weil sie die Fristen verkürzt hat, weil sie Mängel geltend gemacht hat, die nicht vorhanden waren, weil sie nicht bezahlt hat, weil sie nicht abgenommen hat, die öffentliche Hand. Deshalb klagen die Hersteller von Masken dort. Und es sind in zwei Verfahren ist entschieden worden, da ist zu Millionenbeträgen ist die öffentliche Hand verurteilt worden. Und es sind weitere circa 100 Fälle anhängig, die auch klagen, die vorhanden sind. Und diese zwei, die schon entschieden sind, die sind gleichgelagert, die anderen, nicht? Und wenn das so, ja, Oberlandesgericht, also ich könnte jetzt juristisch noch was zu sagen, Revisionszulassungsbeschwerde will Herr Lauterbach einlegen, die sind zu 98% zwecklos, nicht? Also, aber das wird, wenn man den Schätzungen, der Bundesrechnungshof gemacht hat, wird man mit mindestens 3,5 Milliarden Euro rechnen müssen, die das den Steuerzahler kostet. Diese Art der vertragswidrigen Handlungsweise des Bundesministeriums. Ja. Mhm. Das sind schon 3,5 Milliarden und man schätzt jedes Jahr, wenn der Prozess dauert, Sie müssen sich vorstellen, die bekommen 9% Zinsen, die Hersteller von Masken. Über dem dem EZB-Diskontsatz. Das macht bei solchen Beträgen wahnsinnige Beträge aus. Und man rechnet 1 Milliarde jedes Jahr weiter, wie die Prozesse laufen. So. Das ist das eine. Mhm. Dann hat Herr Spahn, also diese ganzen Masken, die da angeschafft worden sind, ungefähr für 5,9 Milliarden Euro sind Masken angeschafft worden. Ja. Was ist mit diesen Masken passiert? Ich kann Ihnen sagen, das war der Stand im April 2024. Es sind 1,2 Milliarden Masken, davon 1,2 Milliarden Masken sind verteilt worden. Aber das Ministerium weiß nicht, was damit passiert ist. Mhm. Ja, ob sie mit Corona irgendwas damit zu tun gehabt haben, ist unbekannt. 2,9 Milliarden sind bereits vernichtet, weil das abgelaufen ist, das Datum. Und 1,2 Milliarden sind wegen Mängel unbrauchbar. Das hat man vergessen zu reklamieren. Mhm. Und 800.000, das ist der Stand 30.04. Mittlerweile wird das Gebrauchsdatum da auch schon abgelaufen sein. Mhm. Jedenfalls, wenn die auch noch vernichtet werden, dann ist das ganze Geld, was dafür ausgegeben worden ist, löst sich in Luft auf. Mhm. Und der Bundesrechnungshof, der hat dazu gesagt, ohne Nutzen für die Pandemie, für die Pandemiebekämpfung, ohne gesundheitspolitischen Wert, hat der Bundesrechnungshof als Abschluss darunter geschrieben. Das muss man sich vorstellen.
5,9 Milliarden Euro ohne Wert für die Pandemiebekämpfung.
5,9 Milliarden Masken.
Aha.
Masken, ja, aha. Masken. Aber ich will noch, da komme ich noch mal drauf zurück. Es ist so, dass die Masken, 20 Jahre, ja, das Haushaltsrecht hat Herrn Spahn überhaupt nicht dazu berechtigt, irgendeine Maske anzuschaffen. Aha. Am 9.3.2020 begab es keine haushaltsmäßige Ermächtigung, um Masken zu kaufen. Aber er hat schon angefangen zu kaufen. Am 28. und 30. März hat es Entscheidungen des sogenannten Corona-Kabinetts und einer Bundesländervereinbarung gegeben, dass das Bundesministerium berechtigte, 275 Millionen Masken zu kaufen. Herr Spahn hat, je nachdem Maskentyp, also Mund-Nasen-Schutz und partikelfiltrierte Halbmasken, hat er das 17- bis 20-fache angeschafft, was ihm bewilligt worden ist. Zunächst war gar nichts bewilligt, ja. Und dann hat er 17- bis 20-fache einfach angeschafft. Das gibt noch mehr Beträge, die da in der Rolle spielen. Aber er hat anschließend also für das Haushaltsrecht ist noch wichtig, dass der Haushalt gilt nur für ein bestimmtes Jahr. Und bestimmte Positionen dürfen nur angeschafft werden. Aber jetzt gibt es Positionen, zum Beispiel, wenn ich Masken anschaffe, die müssen teilweise dann gelagert werden über einige Zeit, bis sie verbraucht sind. Es gibt also Folgekosten für die nächsten Jahre, nicht nur für 2020, 21, 22, 23 und so weiter. Und dazu müsste in einem Haushalt als sogenannte Verpflichtungsermächtigungen, dass der nicht gilt für das bestimmte Jahr, sondern auch für die zukünftigen Jahre gilt. Die hat es nie gegeben dafür, ja. Und von 2020 bis 2024 ist der Bundeshaushalt unabhängig von diesen 3,5 Millionen der Prozesse, die ich genannt habe, der Bundeshaushalt mit 6,7 Milliarden Euro belastet worden bis Ende 2023, ohne dass eine Verpflichtungsermächtigung vorlag. Das ist eine gewaltige Summe. Ja. Mhm. Es ist nicht das Ende. Denn das Bundesministerium für Gesundheit hat für 2024 für die unbrauchbaren Masken, die beschädigt sind und gar nicht verwendet werden können, die sind ja weiter gelagert, hat es 534 Millionen Euro angemeldet für 2024 an Kosten noch. Die jetzt stehen, 40 Leute sind Vollzeit da beschäftigt, ja. Und das ist ungeheuerlich und es passiert eigentlich auch nichts.
Aber drängt sich ja die Frage auf, warum eigentlich? Warum hat denn Herr Spahn in so einem Wahn so viele Masken bestellt?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber er wird sagen, es war große Gefahr in Verzug oder so, da durfte man außergewöhnliche Dinge machen, gesetzwidrige Dinge gegen Vergaberecht, gegen Haushaltsrecht, keine Verpflichtungsermächtigung, das konnte er alles machen. So ein Baubild, der behaupten. Er ist gefragt worden, ob er nicht meint, er hätte da Fehler gemacht. Hat er gesagt, ja, so kleine Fehler, die könnte er schon zugeben, aber im Großen und Ganzen würde er wieder so handeln. FAZ veröffentlicht.
Ja. Aber es gibt es ja jetzt eine juristische Möglichkeit zu sagen, ich als Steuerzahler habe ja minimal mitfinanziert. Ich möchte jetzt gerne sozusagen Herr Spahn da mal in die Haftung nehmen für?
Nein.
Gibt es keine Möglichkeit?
Nein. Es gibt einen Fall, dass in Rheinland-Pfalz ein Minister wegen Untreue verurteilt worden ist. Und aber dieses Verfahren hat ungefähr 8 Jahre gedauert.
Okay.
Und, Herr Spahn hat gefragt, ob er wieder Gesundheitsminister werden will, wenn die CDU da die Sache in die Hand nimmt nach der nächsten Bundestagswahl. Und da hat er gesagt, nein, nein, das will er nicht, er hat andere Ambitionen.
Ja.
Es, wie wenn nichts passiert wäre.
Ja.
Also ich arbeite gerade mit an einer kleinen Anfrage im Bundestag wegen dieser Sache hier. Und da hoffen wir, dass vielleicht, aber mal sehen, was da an Antworten kommt. Nicht?
Ja. Also, ja. Ich würde Sie gerne ganz zum Schluss noch was fragen, was nicht explizit die Masken sind.
Ja.
Sondern wir haben ja begonnen mit Ihrem Bundesverdienstkreuz und dem Rechtsstaat auf eine Art. Und den Organen der Rechtspflege, wie sie heißen. Jetzt sind wir hier Ende 2024. Es wird viel über Corona-Aufarbeitung gesprochen. Ich habe auch hier einen Professor Böhme-Nessler gehabt als Professor für öffentliches Recht. Der sprach auch darüber. Wie würden Sie jetzt den aktuellen Stand der Corona-Aufarbeitung vielleicht besonders im Bereich der Justiz aktuell beschreiben? Sie müssen es gar nicht werten, aber wo steht die Justiz da in der Aufarbeitung ihres eigenen Verhaltens hinsichtlich der Pandemiepolitik?
Also ich würde mich erst schon mal stoßen an dem Wort Justiz. Man muss diese pauschale Frage, Fragen haben immer auch einen guten Inhalt, aber ich wehre mich ein bisschen dagegen, die Justiz zu nennen. Mhm. Ja? Denn die Justiz ist ja zu einem minimalen Teil ihrer Arbeit hat mit Corona was zu tun. Ja, also ich kann es nicht abschätzen, vielleicht 5% oder was. Die hat ganz andere Aufgaben, die mit Justiz überhaupt nichts zu tun haben.
Mit Corona
nichts zu tun haben. Und deshalb würde ich mal sagen, wir müssen uns auf den Bereich beschränken, der mit Corona Berührung bekommen hat, sei es strafrechtlich oder Bußgeldgeschichten. Das muss man da beschränken. Und da finde ich, soweit ich das überschaue, findet da keine Aufarbeitung statt.
Mhm.
Nein. Also sehen Sie mal, unser Mitglied, der Christian Detmar, der da jetzt vom Bundesgerichtshof, ja, die Revision ist zurückgewiesen worden und er ist arbeitslos, hat die Pension verloren und so weiter. Man könnte ja sagen, einfach um das verständlich zu machen, was er bestimmt hat, nämlich dass Masken für Kinder ungeeignet völlig daneben waren, das ist heute unstreitig. Selbst Herr Lauterbach hat doch gesagt, wir sind da zu weit gegangen, hat er gemeint, nicht? Also, und von diesem Ergebnis her, dass die Intention dieses Richters gut war, ja, da wird nichts von gesagt, nicht? Es wird einfach gesagt, die Art und Weise, wie er verfahren ist, das alleine begründet den Vorwurf der Rechtsbeugung, nicht? Und das kann ein Laie schwer verstehen, nicht? Dass eine Sache, die an sich in Ordnung war, die heute anerkannt ist, aber auch noch anhängige Bußgeldverfahren, die werden alle, soweit ich das weiß, auch über meine Frau und die dann wieder mit Kollegen, die auch damit zu tun haben, die werden alle weiterverfolgt und es gibt keine Aufarbeitung. Es ist schwer zu sehen. Nicht?
Mhm.
Also das Landgericht Osnabrück hat jetzt einen Beschluss gemacht und da habe ich auch ausführlich drüber geschrieben, hat einen Beschluss gemacht und dem Bundesverfassungsgericht die Sache zur erneuten Entscheidung vorgelegt.
Die einrichtungsbezogene Impfpflicht.
Ja. Mhm. Und muss man mal sehen, was da bei rauskommt. Aber da gibt es auch schon, und da habe ich auch was dazu geschrieben, da gibt es auch schon Professoren, die sagen, das ist doch abwegig, nicht, was das Verwaltungsgericht Osnabrück da gemacht hat. Und ich habe dazu geschrieben, dass es überhaupt nicht abwegig ist und so weiter. Aber man wird sehen, was das könnte Signalwirkung haben. Aber ob die Bundesverfassungsrichter sagen, nein, nein, wir haben uns nicht geirrt, wir haben richtig entschieden, oder ob sie sagen, wir sind hinters Licht geführt worden, ja, von den Politikern, die was anderes gesagt haben, als sich aus den RKI-Protokollen ergibt, die wir ja jetzt offen haben, nicht? Also, das muss man sehen, ob das ein Ausgangspunkt für eine Aufarbeitung sein wird, muss man sehen, ja.
Herr Kösch, dann danke ich Ihnen für unser Gespräch.
Ja, gern gemacht, ja.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucka.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.